Herzlich willkommen zurück zu Down to the Detail, zu unserer Phantasmagoria-Folge. Nun Part 3. Wir erinnern uns, im letzten Teil hat Adrians frisch angeworbene Haushälterin Harriet eine Seance in der Scheune veranstaltet. Und inmitten des lockeren Aufmunterungstheaters haben wir stattdessen eine düstere Warnung aus dem Jenseits bekommen.
Okay, wie geht's nach der Seance weiter?
Als wir die Scheune verlassen, es ist Nacht. Und ich muss nochmal erwähnen, bei Nacht macht gerade das Außengelände atmosphärisch viel mehr her.
Ja, besonders mit dieser Beleuchtung, die wir da jetzt haben.
Finde ich auch.
Denn das fand ich ja bei Tag eher weniger. Da wirkte das, also für mich persönlich, so ein bisschen runtergekommen irgendwie. Aber jetzt bei Nacht, da macht das echt was her, finde ich.
Ja, absolut. Und die Musik scheint auch so ein Ticken bedrohlicher zu sein. Es ist zwar das übliche Bim-Bam, was ich eigentlich ganz gut fand, aber es ist noch so eine düstere Note mit drin, so ein Dröhnen, das hin und wieder auftaucht.
Ja, das war das einzige Kapitel, in dem wir tatsächlich keinen Tag nach vorne geschritten sind, von 4 auf 5. Ich bin nämlich auch davon ausgegangen, okay, das Spiel hat 7 Kapitel, das konnte man ganz am Anfang sehen, das geht bestimmt über eine Woche, das Spiel, und jeder Tag ist ein Kapitel, aber diesmal sehen wir tatsächlich das Haus zum ersten Mal in der Dunkelheit, in der Nacht, ja. Und es ist recht romantisch da draußen, finde ich auch.
Was mir jetzt gerade nochmal wieder einfällt, als Adrian am Anfang dieses Kapitels aufwacht, guckt sie noch kurz auf ihre Armbanduhr und sagt, was, 8.30 Uhr? Und da denkt man zuerst, oh, der nächste Tag. Aber sie meint abends.
Naja.
So, draußen können wir jetzt den Brunnen anklicken. Dort wird eine kleine Sequenz abgespielt. Unter der Wasseroberfläche sehen wir so einen geisterhaften Schemen. Das Gesicht eines Kindes. Und wir wissen ja, die zweijährige Sophia, die Tochter Soltans, ist ja in diesem Brunnen ertrunken. Die Vision ist schnell wieder weg, aber ja. Adrian erspäht plötzlich ihre Katze, Spaz, ihre tote Katze, am Rand des Brunnens. Gibt natürlich sofort Cyrus die Schuld, brüllt nach ihm.
Können wir mal ganz kurz bemerken, dass das hier der eigentliche Horror des Spiels ist?
Oh Gott!
Für die Katzenbesitzer.
Die Katze.
Nein, ernsthaft, also sie ist natürlich durchaus schockiert und durchaus traurig. Und natürlich geht die erste Gedanke an Cyrus, weil sie ja miterlebt hat, dass er vorher ja Spaz so ein bisschen gejagt hat, so ein bisschen getriezt hat oder irgendwie. Und natürlich denkt sie zuerst dran, oh Gott, der war das. Ne?
Cyrus.
Findet ihn natürlich aber auch nicht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Cyrus das absolut nicht war. Habt ihr vielleicht auch da reingelesen in diese Sache mit der Reflexion der Tochter? Weil man sieht das ja so, die Kamera fährt halt so, als wäre das Adrians Sicht, ne? Auf die Wasseroberfläche und dann rein ins Wasser sozusagen. Und das wirkt so, als würde halt nicht sie sich da spiegeln, sondern die Tochter sich da spiegeln, weil die Tochter da auch reingeschaut hat. Vielleicht ist ihr das Ähnliche passiert? Fährt es sie, also das sieht nicht so aus, als wäre das so der Moment des Ertrinkens von der Tochter, sondern als würde sie da auch reingucken, weil da vielleicht irgendwie ein Haustier von ihr ebenfalls so gestorben ist oder irgendwas anderes, dass sie irgendwas anderes da im Brunnen gesehen hätte.
Ja, das könnte der letzte Moment vor ihrem Tod gewesen sein, bevor vielleicht Soltan von hinten kommt und sie einfach da reindrückt ins Wasser. Das könnte ich mir so vorstellen, ja.
Das Abbild sieht doch ziemlich lebendig aus. Also sieht nicht aus wie eines dieser typischen Todesszenen, sondern sie hat die Augen auf und das Gesicht wirkt auch noch so rosig, sage ich jetzt mal, vital. Das ist gut möglich. Ich wusste dann zum Zeitpunkt des Spiels nicht, ist das jetzt der Zeitpunkt vor dem Tod oder hat man es einfach nicht besser geschafft, dem Kind zu zeigen, stell dich mal tot,
weißt du?
Ob das an der schauspielerischen Leistung des Kindes liegt. Ist ja auch ein bisschen schwierig, einem Kind sowas zu vermitteln, dass es mal so schauspielern soll.
Ja, aber wie gesagt, Adrian nimmt das auf jeden Fall mit, dass Spaz tot ist.
Ja.
Es gibt einen Schnitt und in der nächsten Szene sieht man sie, wie sie vor dem Kamin im Essenssaal kniet, schluchzt und weint und schwer atmet.
Ja, sie hat ihre Suche aufgegeben in diesem Moment.
Genau.
Cyrus nicht gefunden. Aber können wir uns als Gruppe eigentlich darauf einigen jetzt, das war Don, der die Katze ertränkt hat?
Ja.
Und nicht Cyrus.
Ja, definitiv.
Ich muss aber dazu sagen, ich finde es überaus schade, dass diese Szene auch optional ist. Wenn man diese Brunnenszene nicht aktiviert, sitzt Adrian später in der Lobby vorm Kamin und schmeißt das Halsband von Spaz ins Feuer und weint dabei. Und man weiß nicht wirklich, was passiert ist, weil sie hatte die Katze nicht gefunden. Jedenfalls für uns nicht sichtbar.
Oh ja, das ist komisch.
Genau, ja. Interessant. Nur mal so Interesse halber, das habe ich mich gefragt. Also ich habe das Spiel halt komplett durchgespielt und ich habe mir anschließend auch nochmal Longplays angeguckt, um vielleicht Szenen zu finden, die ich nicht gefunden habe oder so. Und was aber niemand gemacht hat, auch auf YouTube nicht, ist zu dem Zeitpunkt nochmal in die Stadt zu fahren. Ist das möglich? Hat das irgendjemand von euch ausprobiert?
Ich glaube,
ich habe Nipa Wormset nicht bei Nacht gesehen.
Ich auch nicht.
Hast nicht probiert?
Nee, ich hab's auch nicht gemacht. Bin erst am nächsten Tag wieder hingefahren.
Ja, weil ich das hätte mich wohl interessiert.
Mir war so, dass das Auto auch nicht mehr in der Einfahrt steht.
Dass man da gar nicht hinfahren kann, weil das Auto nicht da ist oder was?
Ja, steht da nicht von Mike, der Truck, und das andere Auto steht nicht mehr da? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so war.
Ich auch nicht, aber ich glaube auch, das Auto war nicht da, denn wir haben ja die Scheune verlassen und da steht das Auto ja die meiste Zeit nach der Seance. Und ich meine auch, das Auto wäre nicht da gewesen.
Ah, okay. Don hat eine dämonische Spritztour gemacht.
Ich meine, warum nicht? Vielleicht ist Don unterwegs, das kann ja sein.
Mehr Rohrreiniger.
Genau, richtig.
Wenn wir diese Szene nicht ausgewählt haben, sondern haben nicht den Weg zum Teich gewählt, sondern sind direkt ins Haus gegangen, dann werden wir trotzdem zu diesem Kamin geleitet. Wir hören in der Eingangshalle Stimmen und die Musik, als wäre eine Party, eine Feier irgendwo. Auch Gläser klingen, als würde sich jemand zuprosten. Und wenn wir dem Geräusch nachgehen, landen wir im Esszimmer. Das Esszimmer ist leer, obwohl wir vorher noch eindeutig Geräusche aus dem Esszimmer gehört haben. Und es befindet sich, wie gesagt, keine Gesellschaft dort, der Tisch ist nicht eingedeckt. Aber wir erinnern uns, auch da gibt es einen Spiegel.
Genau, das ist ja der gute alte Spiegel, den wir schon vorher sehr skurril fanden, da wir halt in der Spiegelung etwas anderes gesehen haben als im eigentlichen Raum.
Ja.
Und diesmal können wir dann sehen, wie Victoria, das war die, was war es, die zweite Frau von Zoltan?
Ja, die zweite.
Sie sitzt im Speiseraum und möchte halt ihren Wein trinken. Und Zoltan kommt rein.
Ja, so sie trinkt ja zuerst und ich glaube, sie steht auf und sagt dann:
Well, well, look who's here.
Prostet ihm so zu.
Ja, aber so ironisch halt. Sie meint das nicht ernst.
To my dear husband.
Ja, sie verspottet ihn so ein bisschen.
Und dann kippt sie ihm das Glas Wein ins Gesicht.
Here's to you.
Und dann schnappt sie sich ihren Hinterkopf und rammt ihn auf die Flasche, sodass sie diese Flasche im Auge hat sozusagen. Und dann sagt er: Nein, auf dich!
No, here's to you, Victoria.
Kam uns dieser Trick bekannt vor?
Der Bleistift-Trick?
Ja, vom Joker, der Bleistift-Trick. So kann man sich die ganze Szene vorstellen, finde ich.
And it's gone.
Wenigstens kann man da sagen, das ging schnell vorbei.
Ja.
Ja, absolut.
Und die war schon gut dabei. Vielleicht hat sie nicht so viel mitbekommen davon.
Ja.
Und hier muss man wohl bemerken, ihr Makel war der Alkohol. Mhm. Oder vielleicht auch die Lust, Partys zu feiern. Deshalb diese Partygeräusche, denen wir gefolgt sind. Mhm. Wieder etwas, was Zoltan scheinbar sehr gestört hat und was dann wohl ihr Ende war.
Mhm. Ja, Adrian ist völlig am Boden, weiß das alles nicht so richtig einzuordnen, denn nach ihrer Flucht aus dem Esszimmer erleben wir sie in der Küche, wie sie sich mit einem Lappen das Gesicht frisch macht.
An der Spüle da.
Genau, und erstmal überhaupt nicht weiß, ja, wie sie damit umgehen soll und warum das alles passiert. Warum sieht sie diese grausamen Bilder?
Ja.
Ja, also natürlich ist sie schockiert über all die Tode, die sie mit ansehen musste. Aber da habe ich mir auch gedacht, im Endeffekt gehen sie persönlich diese Tode ja eher weniger an. Der Grund, warum sie so fertig ist, ist meiner Meinung nach vielmehr das, was sie selber mitmachen musste. Mhm. Also wir erinnern uns, ne? Adrian wurde ja nicht nur vergewaltigt, sondern ihr wurden zu diesem Zeitpunkt ihre wichtigsten beiden Begleiter genommen. Mhm. Okay, also Don lebt noch, aber der existiert ja nun nicht mehr so, wie sie ihn immer kannte. Mhm. Aber er lebt eben noch und daher gibt es zumindest noch die Hoffnung, dass irgendwann alles mal wieder so werden könnte, wie es mal war. Ihre Katze ist aber tot. Und ob man jetzt Katzen mag oder nicht, das lässt sich ja irgendwie auf jedes Haustier übertragen. Besonders auf Haustiere, die viele Jahre praktisch ein Familienmitglied waren.
Ja.
Oh, Ringo, ey, sorry, das ist richtig langweilig jetzt, ey. Aber wenn sich auch mal die Hörer da draußen vorstellen oder, wer weiß, vielleicht sogar daran erinnern, wie es ist, ihren Hund, ihre Katze, was auch immer, zu verlieren, das ist halt nichts, was man innerhalb von 5 Minuten wegsteckt. Ja, nicht mal innerhalb von Monaten.
Ja.
Darunter leidet man teilweise jahrelang. Daher habe ich das halt so wahrgenommen, dass Adrian da hauptsächlich nun an dieser Spüle steht und vollkommen am Ende ist. Nicht, weil die letzte Schreckensvision so schlimm war, sondern weil sie jetzt nicht mal Trost bei ihrem kleinen Kumpel Spaß finden kann. Mhm. Und nicht nur jetzt nicht, sondern eben nie wieder.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Und vor allem Haustiere sind auch unschuldig. Also absolut unschuldig.
Genau.
Möglicherweise könnte jeder seiner Ex-Frauen irgendwie, weißt du, große Probleme für ihn ausgelöst haben. Und vielleicht waren es nicht die nettesten Personen, aber eine Katze oder ein Hund oder halt irgendein Haustier.
Ja.
Die wollen doch nichts Böses.
Genau.
Also die hat es überhaupt nicht verdient gehabt, die kleine Spaß, ja. So, jetzt gibt es noch eine kleine andere Sache zu entdecken hier. Und zwar haben wir unter der kleinen Vorratskammer in der Küche schon vor ein paar Kapiteln diesen Keller gefunden. Und wenn wir nun dort runtergehen, nachdem wir die Todessequenz von Victoria gesehen haben, gibt es da noch etwas mehr zu entdecken. Denn wenn wir uns die Weinfässer dort an der Wand ein wenig anschauen, können wir ganz kurz für ein paar Sekunden nochmal Victorias toten Kopf dort sehen, mit ihrem Auge ausgestochen. Ich dachte in diesem Moment sogar, oh Gott, wurde ihr Körper in dieses Weinfass reingesteckt?
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ist das, wo sie ist? Aber dann wiederum wird das wahrscheinlich widerlegt, da ja wir später ihre Gräber auch finden, ihre Sarkophage finden.
Aber ich glaube nicht den von ihr.
Oh, dann wird das richtig Sinn machen. Das ist irgendwie richtig skurril und fantastisch.
Es sind nämlich nicht alle Frauen in der Krypta begraben.
Das wäre natürlich interessant, dass ihr Körper echt in so einem Weinfass gelandet ist.
Mhm. Ja, so wie Hortensia, die im Blumenkübel im Gartenhaus vergraben ist.
Mhm. Genau.
Des Weiteren kann man auch wieder diesen Geisterarm, den wir schon mal gesehen haben, in dieser Zelle sehen. Aber Adrian nimmt ihn gar nicht wahr, der hinter einem so zwischen den Zellenstäben auftaucht. Möglicherweise können wir das auch in jedem Kapitel machen, dort runtergehen und dann kommt der Geisterarm mal ganz kurz und versucht sich sie zu schnappen, aber sie dreht sich um und dann ist er weg.
Geht dann raus und sieht man da wieder so eine Ratte rumläuft und dann sagt sie, ah, nur eine Ratte. Als ob sie all das, was sie bisher gehört und gesehen hat, irgendwie auf die Ratte schieben könnte.
Dieser Geisterarm, das könnte Victorias Arm sein. So ein kleiner Schrei um Hilfe, so ein Greifen nach Hilfe. So hatte ich das interpretiert, weil wenn ihre Leiche in dem Fass steckt, kann ja sein, dass ihr Geist in diesem Keller ist.
Das gefällt mir sehr gut.
Dass dieser Arm ihr gehört, der nach ihr greift.
Ist die andere Frau dann, die etwas molligere, ist die dann irgendwie in der Speisekammer vergraben?
Ich glaube, die ist in der Krypta.
So ein paar Leute sind natürlich im Keller vergraben, in der Krypta.
Er hat sie nicht thematisch verbuddelt.
Es ist ja auch bekannt, dass diese Frauen alle gestorben sind. Das ist ja in Nipperwomsted auch bekannt. Die Leute wissen das ja. Also es ist nicht so, als hätte er eine Leiche verschwinden lassen können, einfach so und zu sagen, okay, die ist verreist und nie zurückgekommen, die ist einfach abgehauen. Es ist schon bekannt, dass diese Frauen alle tot sind, oder?
Mhm. Ja.
Aber das mit dem Weinfass gefällt mir sehr gut. Bei mir in der Nachbarschaft wird mal jemand in der Mauer eingegraben.
Was? Nee.
Ja, doch, eine Leiche, die erst 20 Jahre später gefunden wurde.
Super versteckt.
Und du bist immer noch auf freiem Fuß?
Ich weiß, keiner hat mich erwischt. Ich weiß auch nicht, oh Gott, jetzt sage ich das hier live, oh nein. Nein, aber ich finde das, sowas finde ich immer unglaublich gruselig, einfach so einen Körper zu verstecken und einfach weiterzuleben, auch in dem Haus weiterzuleben, für Jahre und Jahre noch. Das war ja seine zweite Frau. Wenn da wirklich ein Haufen Knochen in diesem Beinfass sind, ich finde das richtig gruselig.
Aber dann wiederum ist er ja nun mal eben auch besessen, ne? Zu dem Zeitpunkt.
Natürlich, richtig. Es ist wie ein Psycho halt, wo er immer noch mit seiner toten Mutter dort kommuniziert, die dann verwesen ist, ja.
Spoiler, okay.
Oh Gott, ja, ich habe Psycho gespoilt.
Spoiler für Psycho.
Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir jetzt noch machen können. Wir können jetzt auch rausgehen und ich bin mir ziemlich sicher, der Auslöser dafür, dass eine rote Rose auftaucht im Garten, ist tatsächlich, dass wir die Party unten im Speiseraum oder im Erdgeschoss gehört haben.
Also ob das der Auslöser ist, da bin ich mir gar nicht sicher, aber gut, dass du es erwähnst. Wir können die rote Rose aufnehmen und es setzt eine weitere Sequenz ein.
Mit einer sehr schönen Kameraführung nebenbei bemerkt, das haben wir bisher noch nicht so toll inszeniert gehabt. Fand ich bis jetzt?
Ja, das stimmt. Wir sehen Marie und Gaston, die sich miteinander unterhalten.
A red rose from the beautiful lady.
Oh, Gaston, you did miss me. I was so afraid you wouldn't come.
How can you say that, my darling? All I ever think about is you.
Oh, Angel, how I love you.
Sagt, Soltan scheint ihr auf die Schliche gekommen zu sein. Er hat eine Halskette gefunden. Sie hat ihm zwar erzählt, sie hätte sich in London gekauft, aber sie hat gemerkt, dass Soltan ihr nicht geglaubt hat.
Soltan knows about us, Gaston. He found my necklace. I told him I bought it in London, but he knows. I'm so afraid of him.
Gaston sagt, dass er einfach gerne mit ihr flüchten möchte. Und sie sagt, ja, ich kann aber nicht, er wird mich töten wie alle anderen. Das heißt, sie wusste da auch schon von den Toten der vorherigen Frauen.
Ja, absolut richtig.
You must come away with me, Marie. I'll take you far away from here.
I can't leave. He'll find me. I know he will. He'll kill me like he did the others.
Hier schmiedet sie mit Gaston ein Komplott gegen Soltan. Sie wollen seine nächste Vorstellung, einen Entfesselungstrick, sabotieren und ihn damit töten.
Next week, Soltan's performing his new escape trick for the first time. I can set the machine so it won't work. It won't be able to escape.
But the fire, the blade.
Yes, my darling. You wouldn't survive.
Mich hat die Sequenz sehr an Vom Winde verweht erinnert. Auch allein Gaston, der könnte eins zu eins aus diesem Film stammen. Sehr eloquenter Mann. Es gibt sogar in ihrem Schlafzimmer, in Maurice Schlafzimmer, einen Brief, der diese Szene nochmal zusammenfasst. Den werden sie da versteckt haben, also die Entwickler. Einfach um dem Spieler mehrere Möglichkeiten zu geben, diese Storylücke zu finden. Mhm. Falls man die Pavillon-Szene verpasst.
Richtig. Mhm.
Denn auch diese ist wieder optional.
Ja. Finde ich aber sehr gut, dass sie das gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und dieser Komplott wird ja sehr wichtig jetzt für alles, was kommt im Spiel. Mhm. Also das komplett zu verpassen wäre schrecklich, sage ich mal, wenn das alles optional ist. Also ich muss das einfach mal dazu sagen und einwenden hier. Ich habe dieses Kapitel nicht gemocht vom Gameplay her, denn ich bin sehr viel einfach durch die Gegend geirrt im Kapitel 5 und wusste nicht wohin, wusste nicht, welcher Auslöser was auslöst.
Genau.
Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Drachen sein soll, den ich finden soll und bin einfach nur wild durch die Gegend geirrt. Aber tatsächlich bin ich dann doch irgendwann in diesem Observatorium ganz oben gelandet und dort ist dann etwas Neues. Da steht so ein Glaszylinder in der Mitte auf diesem Brunnen oder was war das? Auf diesem Podest in der Mitte?
Genau, es sieht aus wie ein Brunnen, aber der kein Wasser speit, sondern es scheint wirklich ein Podest zu sein.
Ja, genau.
Wenn sich Adrian diesem nähert, dann guckt sie auch so ein bisschen verwirrt, woher kommt das jetzt her? Wer hat das da hingestellt? Und wirft auch ihren Blick auf ein Tischchen, das ein bisschen weiter entfernt steht, als hätte sie diesen Glaszylinder schon mal zuvor wahrgenommen.
Ja.
Und der hätte aber vorher auf einer anderen Stelle im Zimmer gestanden.
Ja, genau, das ist richtig.
Wie kommt das jetzt dahin? Sie berührt diesen Glaszylinder und dann erscheint eine Art Projektion, wie so von einem Diaprojektor. Und vermutlich bricht sich ein Licht in diesem Glaszylinder und etwas wird auf die gegenüberliegende Wand projiziert. Und es ist tatsächlich ja wie das Abbild eines typischen chinesischen Drachens.
Und sie berührt ihn nicht nur. Es kommt mir irgendwie so vor, zumindest vom Audio her, als würde sie wirklich Knöpfe drücken auf einem Projektor und diese Projektion damit starten.
Ja.
Als wäre das gar nicht so was Übernatürliches, sondern tatsächlich nur ein Projektor und sie drückt an und dann kommt das Bild.
Ja, genau. Habt ihr eigentlich bemerkt, dass hier oben in diesem Atelier eine Staffelei steht, die sich im Laufe des Spiels wie von Geisterhand selbst fertigstellt, also die immer weiter gemalt wird?
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja, cool. Hier ist auch wieder Stefans Theorie mit den helfenden Händen der Geister, der Frauen. Mhm. Vielleicht hat der Geist dieser Frau, die hier oben gemalt hat, auch diesen Glaszylinder umgestellt.
Mhm. Ja, einige der Gemälde sind doch komplett abgedeckt in den ersten Kapiteln, aber sind dann aufgedeckt. Ab Kapitel 5, glaube ich, also ab jetzt. Aber leider können wir uns die nie genau richtig konkret ansehen, denn wir zoomen einfach nicht rein, wenn Adrian drauf guckt.
Ja.
Es ist immer schwierig zu sagen, was wir uns da genau anschauen, leider. Aber ja, irgendwas spukt hier oben auf jeden Fall. Aber wir haben unseren Drachen gefunden und können mal mit der Wand interagieren, auf der der Drache projiziert wird, und öffnen eine geheime Tür.
Genau, der Drache wird dir den Weg weisen, sagte Soltan in der Seance. Und dem ist tatsächlich so. Adrian findet einen Geheimschalter an der Wand. Plötzlich öffnet sich ein Geheimgang. Also wir merken spätestens hier, dass es in diesem Haus noch viel, viel mehr Geheimnisse gibt, außer nur dieses von Holzbrettern abgetrennte Abteil am Dachboden und dem Weinkeller, sondern hier scheint noch mehr zu sein. Und nicht nur die Bewohner des Hauses scheinen skurril zu sein, sondern auch das Haus an sich scheint viele, viele Geheimnisse zu haben.
Aber mal so eine Frage an euch zwischendurch. Habt ihr das Gefühl nicht sowieso das ganze Spiel über gehabt, weil das Haus so riesig ist, dass ihr gedacht habt, Leute, da ist eigentlich noch viel mehr. Wir haben bei weitem noch nicht alles gesehen.
Das Haus ist größer, als man annimmt. Aber dann wiederum, Adrian scheint ja auch keine Probleme damit gehabt zu haben, in ein Haus zu ziehen, in dem sie für die Hälfte der Türen keine Schlüssel hat. Von daher habe ich da vielleicht nicht allzu sehr drüber nachgedacht.
Ja, und ich hatte direkt auf Geheimnisse gehofft. Das war so ein bisschen Teil meiner Erwartungshaltung bei diesem riesigen Gruselhaus.
Ja, habe ich auch gedacht, wann kommt die erste Geheimtür? Auf jeden Fall, ja.
Genau. Aber das ist ja oft so bei diesen Im Prinzip ist es ja auch eine Art Spukhausgeschichte, obwohl das Haus so nicht direkt im Mittelpunkt steht.
Ja.
Wir befinden uns danach in einem dunklen Gang. Adrian findet dann so eine Art behelfsmäßigen Aufzug, der auf so Zahnradmechaniken basiert, kann damit Etagen überwinden und findet sich plötzlich in so einer Art Zwischengang zwischen der eigentlichen Wand und den Zimmerwänden. Also es ist ein bisschen gruselig, denn es wird einem relativ schnell klar, dass diese Gänge nur angelegt sind, um die Bewohner des Hauses zu beschatten.
Ja, mich hat das sofort erinnert an Amnesia, A Machine for Pigs.
The Dark Descent. Oh, Machine for Pigs, okay, ja.
Ja. Wo man genau sowas findet.
Oder auch The Colonel's Bequest.
Ah, ja, genau, ganz klar. Ja, stimmt, Sierra, logisch.
Da gibt es auch zumindest eine Szene, wo jemand zwischen einer Wand in ein anderes Zimmer guckt.
Mhm, genau.
Ja, das gibt's auch oft in Resident Evil 7, was vielleicht über die letzten Jahre mir noch kurz in den Kopf kommt. Da sind auch einige Wände, wo man einfach durchschleicht zwischen den Wänden. Aber das macht auch Sinn, dass man hier am Spicken ist, denn wir sind ja quasi mit dem Fahrstuhl, mit dem Aufzug, sind wir einen Stock nach unten gefahren, sind also nicht mehr auf der Höhe von diesem Observatorium, sondern wir sind jetzt auf der Höhe von Adries Schlafzimmer und können dann tatsächlich durch ein kleines Loch in der Wand in Adries Schlafzimmer gucken.
Ja.
Als würde man da, was, es gäbe so ein Spannerloch da, sag ich mal. Und dann, ganz wichtig, vor dem Spannerloch liegt eine Zigarettenkippe auf dem Boden.
Und der einzige Raucher im Spiel, den wir bisher getroffen haben, war Don.
Richtig, also hat er uns beobachtet. Das ist ja auch so, dass wir Don ständig nicht sehen.
Ja.
Klar, es kann sein, dass der mal mit dem Auto nach Nepperwomstedt gefahren ist, aber meistens ist das Auto ja echt da, aber Don ist nirgendwo zu finden im Haus. Vielleicht ist der irgendwo zwischen den Wänden und rumlaufen.
Genau, das wäre eine gute Erklärung dafür.
Und vor allem beobachtet uns dann, während wir halt so in die investigativ vorgehen im Spiel und das Adventure-Spiel spielen, guckt uns Don zu die ganze Zeit. Genau wie wir als Spieler Adrian zu gucken. So, jetzt haben wir es, jetzt sind wir Full Circle gekommen. Das ist alles voyeuristisch.
Okay, wie geht's weiter in diesem Geheimgang? Können wir noch weiter nach unten? Gibt's da noch einen anderen Weg oder?
An einer bestimmten Abzweigung trifft man auf eine massive steinerne Treppe. Fast wie in einer alten Burg. Die führt nach unten. Aber Adrian kann sie nicht benutzen, denn es ist ein riesiges Loch drin. Es fehlt eigentlich unerheblicher Teil. Und rüberspringen möchte sie nicht.
Eine Weile war ich da echt und wusste nicht, wohin mit mir. Denn natürlich, sie will nicht über diese abgebrochene Treppe springen. Aber ich habe einfach den richtigen Weg aus diesem Gang nicht rausgefunden.
Der richtige Weg ist ein bisschen versteckt. Das ist ein bisschen Pixel-Hunting. Wir finden nämlich an einer Ecke einen Schalter und wenn wir mit dem interagieren, dann bekommen wir plötzlich einen Perspektivenwechsel und dann ist der Schalter riesengroß. Mit dem öffnen wir eine weitere Geheimtür.
Adrian geht durch diese Tür durch diesen kleinen Geheimtunnel in den Vorführraum und macht sie dann hinter sich zu. Und es gibt keinen Weg zurück erstmal für uns, es hat mich ein wenig gestört, denn das macht das Navigieren dieses Höhlensystems hinter den Wänden etwas komplizierter, da wir nicht einfach wieder aus dem Vorführraum zurück hinter die Wände kommen, sondern wir müssen immer wieder einen langen Weg außen rum gehen.
Ja.
Ihr sagt das so leichtfertig. Der Vorführraum, ja, klingt nach einem kleinen Dingen. Aber diese Offenbarung dieses Raums, ne, wie das erstmal gezeigt wird, die Kamerafahrt über diesen wirklich großen Theatersaal, der auch wirklich mit so goldenen Wänden und hell erleuchtet ist, das ist schon groß inszeniert im Spiel, muss man sagen.
Ja, fand ich auch.
Das stimmt.
Hatte bestimmt Sitzplätze für um die 100 Menschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Bühne ist groß. Die Bühne hat auch ein zentrales Element. Und zwar diesen Holzthron mit dem Schwenkbeil, das wir bisher schon öfters sehen konnten.
So Edgar Allan Poe, oder? Das ist so die Grube und das Pendel.
Pit and the Pendulum.
Genau, die Grube und das Pendel. Also diese Kurzgeschichte, hundertprozentig, wie einfach so diese Axt immer tiefer und tiefer und tiefer langsam wird.
Ja.
Und nach links und rechts schwingt. Wahrscheinlich sehr stark inspiriert von dieser Geschichte.
Ja. Mhm. Es ist allgemein gespenstisch dort. Man muss sich vorstellen, das ist ein riesiger Saal, den wir schon genannt haben. Man kann sich den vorstellen, wir haben ihn jetzt so ein bisschen ansatzweise beschrieben, aber ich will da gerne noch ein bisschen ins Detail gehen. Das sind fast so Lapislazuli blau bezogene Stühle. Es sind über der Eingangstür riesengroße, schwere, samtige Vorhänge. Es ist viel Goldverzierung und es wirkt so, als würde man auf eine Vorstellung warten, denn es ist alles sauber, es ist clean, es ist nicht wie andere Räume, die abgetrennt sind, verstaubt und dunkel, sondern der Raum ist völlig illuminiert und das fand ich so grotesk an dieser Situation. Wieso war dieser Raum verschlossen und wieso ist der so, ja, er wartet geradezu auf seine Vorführung, auf seine Einweihung, so wirkt dieser Raum auf mich. Wie, habt ihr das auch so empfunden oder?
Ja, absolut. Der Raum war viel zu lebendig, allein das Licht an war. Warum war da Licht an?
Mhm. Ja, genau. Gerade im Kontrast zu diesem hellen, durchaus einladenden Saal, wenn man hinter die Bühne geht, bricht das komplett. Der hintere Teil der Bühne, also quasi dieser VIP-Bereich, der Bereich für die Darsteller, für die Künstler, der ist plötzlich düster, der ist dunkel, der ist durchaus staubig. Und das Groteske, wo ich wirklich erstmal so zusammengezuckt bin, ist, die Kamera wechselt schlagartig, Adrian läuft dahin und plötzlich hängt da so eine Art Marionette im Vordergrund, die so ein bisschen für mich so diese Dimension durchbricht und mich als Spieler anguckt, dass ich das wirklich unangenehm fand von dieser Puppe. Hm. Da sollte vielleicht auch so ein bisschen kommuniziert werden, gezeigt wird nach außen die schöne Vorführung, mit der alles in Ordnung ist, ne, ist alles Kunst. Und hinten ist aber etwas verborgen für den Zuschauer hinter den schweren Vorhängen. Da ist was Düsteres, da ist irgendwas, was er nicht... Ja, da steckt noch mehr dahinter.
Ja, deshalb heißt die Show vielleicht auch Phantasmagoria-Show. Ja. Phantasmagoria heißt ja Trugbild.
Genau.
Ja, das ist interessant. Das war für mich auch so das größte Indiz dafür, dass Kano damals eine richtige Hausmarke war. Denn wer hat denn sonst so ein riesiges Theater in seinem eigenen Haus, in seiner eigenen Villa? Es ist natürlich für Vorführungen da gewesen, um Leute einzuladen. Es sah aber meiner Meinung nach auch so ein wenig danach aus, als würde das nie richtig benutzt worden sein. Es war alles sehr sauber und pristin, sag ich mal.
Hm. Ja. Ich fand auch, der Bereich hinter der Bühne hat nicht zu Kano gepasst. Er war doch auf Prestige aus, auf Anerkennung. Aber dieser Bereich hinter der Bühne sieht so ärmlich aus.
Ja.
Da steht ein Schminktisch, ein weißer, mit einem Spiegel, mit so Glühbirnen ringsrum geschraubt, wie man es von früher kennt. Mhm. Und ein Kleiderschrank. Und das war es doch an sich schon.
Ah, aber ein Schminktisch. Wir wissen ja alle, was das bedeutet, ne? Ein Spiegel und deshalb...
Adrian setzt sich wieder ran und drapiert ihre Haare neu.
Genau.
Stehen wir wieder auf und können uns den Kleiderschrank näher ansehen. Ein großer, brauner, alter Schrank. Wir öffnen die Tür und drin hängen einige Zaubereranzüge. Das Bühnenkostüm von Kano. Oben ist noch der Zylinder zu sehen. Und wir finden ein Foto. Wir nehmen es raus, sehen es uns an. Und wir sehen darauf Kano und einen Jungen. Mhm. Als wir es umdrehen, sehen wir auf der Rückseite eine Widmung. Kano und Merke. 1897. Der Junge ist also Merke, der alte Mann, der in der Stadt wohnt. Wenn wir uns das Foto nochmal etwas genauer ansehen, verändert sich das Gesicht von Kano. Morpht so ein bisschen um in so eine Art Totenschädel und wieder zurück zu seiner normalen Erscheinung. Wir stecken das Foto ein, das brauchen wir später.
Wir haben ja schon vorher gehört, dass Malcolm sehr alt sein soll, aber das ist nochmal die absolute Erinnerung daran, dass der auf jeden Fall bestimmt gute 110 Jahre alt sein muss mittlerweile. Genau. Denn wenn er 1897 schon, als er so, ich sag mal 10 Jahre vielleicht alt war oder so, etwa, wie auf dem Bild, dann muss er natürlich zur Zeit der Gegenwart uralt sein. Mhm. Dann sollten wir auf dem Weg zurück uns aber auf jeden Fall nochmal diese Maschine auf der Bühne ansehen, die mit dem Beilpendel, mit dem Klingenpendel.
Ja, und wenn man mit dem großen Stuhl interagiert, wir als Spieler erinnern uns ja dran, dass wir den auch schon im Intro gesehen haben. Und Adrian interessanterweise erinnert sich auch dran, dass sie es im Intro gesehen hat. Also sie erinnert sich an ihren Albtraum aus dem Intro, wo man dann auch mal ganz kurz diesen Kameraflug hin zu dem Exekutionsstuhl sieht, wo sie selbst drauf gefesselt ist. Dann geht die Kamera direkt auf ihr Gesicht und sie schreit. Und dann war der Albtraum vorbei und dann schreckt Adrian in dem Raum, in diesem Theatersaal auch zurück, blickt den Stuhl nochmal so voller Ehrfurcht nochmal an. Und nicht nur voller Ehrfurcht, sondern auch voller Furcht, denn jetzt fällt der Groschen bei ihr. Das war nicht nur ein Albtraum, das war ein Omen, eine düstere Vorahnung.
Ja.
Anschließend können wir dann das Theater ja nicht mehr durch diese Klappe verlassen, durch die wir gekommen sind, denn die hat sich ja geschlossen, wie gesagt, sondern wir nehmen die großen Doppeltüren, also den Haupteingang sozusagen.
Und das war natürlich, Überraschung, Überraschung, die große Tür in der Eingangshalle, die ganze Zeit verschlossen ist, die können wir nun von innen aufschließen und auf diese Weise wieder in die Eingangshalle zurück, wo wir auf den guten alten Don treffen, der einen mächtigen Kater hat, der liegt da auf der Couch rum und ist so ein bisschen betrunken am Schlafen, sag ich mal.
Am Schnarchen, ja.
God, look at you.
Ja, dann geht Avery, glaube ich, einfach ins Bett und das Kapitel ist zu Ende.
Ja, genau. Also sie schnappt sich die Flasche, die auf dem Boden steht, diese Whisky-Flasche. Und dann sagt sie auch eigentlich zu Don nur noch sowas wie, ach weißt du, ist mir jetzt auch egal. Ist mir alles jetzt egal. Ich gehe schlafen. Und dann war's das.
I don't care anymore. I just don't care. I'm going to bed.
Und ich war sehr erleichtert, als dieses Kapitel endlich zu Ende war.
Ja.
Das war dreimal so lang wie alle anderen Kapitel zuvor. Kam es mir zumindest so vor, weil ich viel durch die Gegend geirrt bin. Und ab jetzt geht's auch wieder alles viel zackiger im Spiel. Aber ja, das war ein Slog für mich. Ich hatte da sehr viel Gutwillen verloren an das Spiel leider.
Mhm. Ja, ist verständlich.
Kapitel 6 beginnt im Bad. Adrian kämmt sich mal wieder die Haare. Warum auch nicht? So, wenn Alza und Bert fertig sind, gehen wir runter in die Lobby und treffen auf Dawn, der gerade wach zu werden scheint, ziemlich übernächtigt aussieht. Er hat scheinbar die ganze Nacht unten auf dieser unbequem aussehenden Couch verbracht.
Dawn?
Adrian?
Are you alright, honey?
Yeah.
Er gibt zu, dass die Flasche Whisky etwas zu viel war, aber in seinem Katerzustand erscheint er fast wieder normal.
I just hit the whiskey a little too hard last night. That's all.
Und Adrian nutzt die Gunst und bittet ihn darum, das Haus zu verlassen. Sie bittet darum, dass sie gemeinsam ihre Sachen packen und für immer gehen.
Don, let's leave. Please. I gotta get out of here. Look what this place is doing to you.
Leave.
Und an dem Punkt wird Dawn sofort wieder sauer, bösartig und betont, dass sie niemals gehen werden. Das hier ist jetzt ihr Zuhause.
Leave. This is our home, Adrian. We can never leave this place.
Bevor er sich noch mehr aufregen kann, klingelt es an der Tür. Wenig begeistert stürzt er hin, reißt die Tür auf und es ist wieder Mike, der Telefontyp. Ja, Dawn ist unfreundlich.
Oh, what do you want?
Er sagt ganz kurz, das Telefon ist mir total egal und Mike geht so kopfschüttelt an ihm vorbei und macht da direkt wieder auf dem Boden seine Werkzeugkiste auf.
Hi, yeah, I don't care about the damn phone. I'll get out of here as soon as I can. All right, fine, get in here and fix it. And then you leave.
Adrian allerdings findet auf dem Chaiselong,
ach, hör
auf, auf dem Don geschlafen hat, das Halsband von Spaz. Und sie schaut's an und ist sichtlich erschüttert, geht hin zum Kamin und wirft das Katzenhalsband ins Feuer.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht, warum sie es ins Feuer wirft.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich meine, sie hat ihr Haustier geliebt, wahrscheinlich wie alle Haustierbesitzer. Sie war ja auch sichtlich erschüttert. Warum behält sie nicht das Halsband als Andenken?
Ja.
Inventar voll.
Die Inventarplätze.
Das ist die Antwort von Sierra, aber das ist nicht die Antwort, die Adrian geben würde.
Ja,
das ist absolut richtig.
Ja. Ich verstehe es auch nicht, sie mit den Worten
Son of a bitch.
Schmeißt sie das Ding ins Feuer. Mhm. Okay, selbstverständlich, sie schlussfolgert jetzt, das war Don, der Sohn einer Bitch, aber verdammt nochmal, was hat das mit Spaz zu tun und mit ihrer Erinnerung an ihr geliebtes Haustier? Ich verstehe es nicht.
Ja.
Vielleicht sollte es Abschluss sein, so Tabula Rasa, so in die Richtung. Aber selbst das gefällt mir nicht wirklich, denn ich meine, warum nicht das Halsband behalten als gute Erinnerung an Spaz? Ich weiß nicht, macht keinen Sinn. Ich habe das Haus ein wenig weiter erkundet, und zwar gibt es noch einen zweiten Gang in dem Gewölbe unten, nachdem wir den zweiten Fahrstuhl hinuntergefahren sind, den zweiten Aufzug. Da finden wir uns wieder in dieser Kapelle wieder. Durch eine kleine Geheimtür gelangen wir in die Kapelle, die wir zuletzt durch den Kamin betreten haben. Im zweiten Kapitel, glaube ich, war das. Und dort können wir uns dann endlich mal in Ruhe umsehen, denn das letzte Mal, nachdem wir das Buch dort angerührt haben, sind wir ja aus dem Kapitel rausgeworfen worden, nachdem wir den Geist quasi freigelassen haben. Da ist dieser kleine Altar, dieses Pult, und dort ist eine Box drauf. Auf der Box liegt noch ein Buch drauf. Dieses Buch ist der Stammbaum der Karnowatsch-Familie. Wir können also ein paar Todesdaten hier ablesen, können sehen, dass er tatsächlich 5-mal verheiratet war, obwohl 3 seiner Frauen hier auch kein Todesdatum angezeigt haben, diesem Stammbaum. Das wurde anscheinend nie dort richtig eingetragen. Vielleicht war das nie ganz klar, wann die gestorben sind. Die waren halt einmal einfach weg und da wurde halt kein Buch geführt, sag ich mal. Aber unter diesem Stammbaum ist die Box und die haben wir schon mal geöffnet. Machen wir es nochmal und diesmal können wir uns dann auch mal das Buch da drin etwas genauer ansehen, ohne dass ein Geist entflieht, denn er ist ja schon entflohen. Und es ist so ein lateinisches Buch. Ich persönlich fand das Lateinische etwas merkwürdig in diesem Buch, weil es echt so klingt, als wäre es Fake-Latein. Ja. Das ist einfach wahrscheinlich sehr rudimentär übersetztes Latein, würde ich mal behaupten.
Sie legt sie wieder in die Box rein, nachdem sie angemerkt hat, dass es voller alter Symbole ist. Und sie hat nochmal, wahrscheinlich um zu erklären, dass sie es später lesen kann, ihre alte Lateinlehrerin erwähnt und sich dafür bedankt, dass sie Latein in der Schule hatte.
Ach, ja.
Zu dem Zeitpunkt bin ich nochmal wieder in die Eingangshalle gegangen und da war dann direkt Mike, the Mechanic, und habe mich mit dem unterhalten, war ein sehr angenehmes Gespräch. Mhm. Adrian entschuldigt sich bei ihm und sagt so, ja, Don ist normalerweise nicht so, es tut mir leid, ne? Und Mike antwortet einfach nur, ja, es macht ihm nichts aus.
Hey, Mike.
Oh, hi. I'm just finishing up this job. I'll get out of here as soon as I can.
Mike, I want to apologize for Don. He hasn't been himself lately.
Oh, you don't have to say nothing. I just don't want to get tangled up in family quarrels, that's all.
I know. I understand. Well, you better get back to work.
Yep.
Und ich bin nochmal wieder zum Wahrsageautomaten gegangen.
Ah, ja, richtig.
Das sollte man, wie ich finde, mindestens einmal pro Kapitel machen. Das ist immer ganz interessante Nachrichten, die man bekommt.
Ich habe es, glaube ich, echt nur einmal gemacht im Spiel, ganz am Anfang. Was gibt's denn diesmal?
Diesmal bekommt man einen Zettel, auf dem steht, Evil is here, find your salvation. Also das Böse ist hier, finde deine Rettung, deine Erlösung. Mhm. Und ja.
Ist ganz korrekt.
Ja, stimmt ja auch. Genau.
Nein, aber ich bin tatsächlich tiefer in die Krypta reingelaufen. Und dort gibt's einen langen Tunnel, der führt durch eine weite Geheimtour. Dort sind dann ganz viele Sarkophage.
Ich habe einen anderen Weg genommen. Ich habe die Kapelle, wo Adrian das Buch findet, durch den Kamin betreten und habe dann hinten den Geheimgang geöffnet, den sie zu dem Zeitpunkt noch nicht entdeckt hatte. Bin dem Gang dann gefolgt und hier hat sich die Architektur verändert. Sie wurde älter. Ich würde fast sagen, es ist eine gotische Architektur. Der Gang hatte so gotische Bögen. Bin dem Gang dann gefolgt in diese riesengroße Krypta. Sie sieht älter aus als das gesamte Haus. Die halbrunde Steindecke sieht fast so aus, als wurde sie direkt aus dem Fels geschlagen. Wir haben Säulen, wir haben Ziegelsteine, die bis nach oben ragen. Und in dieser Krypta stehen mehrere massive Särge. Ich würde sagen aus Stein, also definitiv aus Stein, vielleicht aber auch aus Marmor, weil sie so weiß sind. Auf dem einen Sarg ist eine goldene, bronzene Plakette. Da steht Soltan Karnovash. 1853 bis 1898. Adrian merkt an, ich habe dich gefunden. Am Sarg direkt daneben steht Marie Daud Carnovash, 1865 ebenfalls bis 1898.
Da sind mehrere seiner Frauen begraben, vielleicht drei Stück von seinen Frauen. Was Sinn machen würde, dass Victoria nicht dort ist, da die halt im Weinfass ist und Hortensia nicht dort ist, da die halt immer noch im Gewächshaus liegt. Und da ist ein kleiner Sarkophag für seine Tochter. Sophia.
Die nur 2 Jahre alt wurde. Mhm. Adrian versucht, die Särge zu öffnen. Mit ihren bloßen Händen scheitert sie und sie benutzt ihren Schürhaken, den sie ja schon lange mit sich rumträgt.
In Maries Grab finden wir eine Kette, eine Halskette, die sie trägt. Aber viel wichtiger, in Carnos Grab finden wir einen kleinen Anhänger, auf dem steht für meinen Engel von Marie. Nun Engel oder Angel, in Carnos Grab, das macht ja überhaupt keinen Sinn, denn wir wissen doch ganz genau, dass Marie den Gaston Angel genannt hat und nicht den Carno, den sie überhaupt nicht leiden konnte. Also warum sollte Carnos Leiche diesen Anhänger bei sich haben?
Ja, ich habe zuerst gedacht, dass Carno den beiden ja auf die Schliche gekommen ist und daher dann vielleicht die Kette an sich genommen hat.
Ah.
Alleine so, um die den beiden wegzunehmen oder sowas in der Art. Aber dann habe ich überlegt, na, normalerweise wird so eine Leiche ja von einem Bestatter hergerichtet.
Richtig.
Und dann würden die ja keine Anhänger, die dem Verstorbenen nicht gehören, damit drin lassen. Also wird das keinen Sinn ergeben. Diese Sache mit dem Bestatter kann man übrigens umgehen, indem man seine Leichen einfach in einem Weinfass hält oder im Garten verbuddelt. Das nur so als hilfreiche Information drumherum. Nee, aber das ist ein Mysterium, das später noch gelüftet wird. Also keine Sorge, da kommen wir noch zu.
Genau. Ich habe noch ein bisschen mehr erkundet. Und zwar kann man in Maries Raum einen weiteren Flashback sehen.
In Maries Raum?
In Maries altem Zimmer, richtig, oben.
Achso, du bist jetzt schon wieder da rausgegangen.
Gibt's noch mehr da unten?
Eine Sache fand ich noch interessant. Man kann aus dem Sarkophagraum einen anderen Weg nach oben gehen. Nach draußen gehen sozusagen. So eine hell erleuchtete Treppe, als würde man irgendwie so, ha, ich gehe ins Licht. Und richtig. Da ist man dann an so einem Gitter der Krypta und schaut raus. Also ist natürlich komplett verbarrikadiert. Da sind solche Metallstäbe, die Adrian auch nicht öffnen kann. Sie blickt raus und man sieht den Blick auf das Anwesen, auf das große Schloss, sozusagen sieht aus wie ein Schloss, zu einem sehr schönen rosanen Himmel, Wolkenhimmel. Das fand ich eine sehr interessante Szene.
Es ist so wie die Himmelspforte betreten, das verbindest du auch damit, oder? Dieses
total, also ja. Ich fand es auch total interessant. Sie steht hinter diesen, ja, wie so Gefängnisgittern sind das. Sie blickt nach draußen auf diese fast schon utopische Sicht ihres Anwesens. Ne, dass es irgendwie wie so ein Traum ist. Sie wollte da eigentlich nur ganz normal einziehen. Alles ist irgendwie, sieht total schön aus in der Ferne. Wirklich, also ein sehr rosaner Himmel, so ein bisschen rosa, lila, schöne weiße Wolken und in der Ferne dann dieses wirklich da sehr prachtvoll dargestellte Anwesen. was wirklich wie so ein Traumschloss aussieht. Sie ist allerdings gefangen, sozusagen. Auch wenn es nur der Eingang der Krypta ist, aus dem sie gerade nicht rauskommt. Aber das fand ich so einen sehnsüchtigen Blick auf ihre Traumvorstellung des Hauses irgendwie. Aber sie kann nicht. Sie ist gefangen. Sie muss dann tatsächlich zurück in die Krypta, um da wieder rauszukommen. Und das fand ich sehr effektiv. Und ich fand es auch total toll. Irgendwann gibt es noch so einen Kameracut. Und dann sieht man halt sie von vorne, wie sie halt an diesen Gittern festhängt und dann drumherum so diese Steinwände der Krypta. Sie ist natürlich wieder als Gefangene dargestellt so ein bisschen, aber noch interessanter fand ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein ganz starkes Gefühl des, du musst da jetzt eigentlich raus, weil hinter dir ist alles so düster, so dunkel. Ich habe gedacht, jetzt kommt da irgendwas von unten und greift sie.
Ja, ist auch beklemmend, ne?
Total, total, ja. Mich hat das so ein bisschen erinnert, wie wenn man als kleines Kind irgendwie in den Keller gegangen ist und dann ist man aus dem Keller wieder hochgegangen, hat das Licht ausgemacht und ist dann ganz schnell rausgegangen und hat die Tür zugemacht, weil man hat gedacht, irgendwas Böses kommt aus dem Dunkeln.
Ja, genau. Die letzten 3 Stufen ist man gesprungen.
Genau.
Ja, das kenne ich auch.
Ja, das ist echt bitter, oder? Dass die kleine Sophia erst 2 Jahre alt war.
Ja.
Mann.
2 Jahre alt finde ich interessant, denn als wir ganz kurz ihre Spiegelung im Teich sehen können, in dieser Fontäne, sah sie schon etwas älter als 2 Jahre aus, fandet ihr nicht?
Fand ich auch, aber die Jahreszahlen auf dem Sarg waren nur 2 Jahre auseinander.
Das könnte einfach daran liegen, dass sie kein Kind gefunden haben, das 2 Jahre alt war, das damit spielen wollte, konnte, sollte, in Phantasmagoria, in diesem Horror-Videospiel.
Ja.
Ich muss sagen, das ist für mich die große Tragödie, das ertrunkene Kind. Nicht unbedingt die Katze, die kommt vielleicht an zweiter Stelle.
An zweiter Stelle? Die Katze?
Ja, erst das Kind, dann die Katze, Stefan. Wir hatten dieses Gespräch schon mal.
Selbstverständlich, aber wie gesagt, die Katze, die gehört ja zu Adrian. Und dem Kind, das ist natürlich super traurig, aber ist ja nicht ihr Kind.
Oh.
Wenn Kano jetzt ihre Tochter getötet hätte, würde ich sagen, natürlich, hallo, hat ihre Tochter getötet. Aber bisher hat Kano nur ein Lebewesen, was wirklich zu Adrian gehörte, getötet.
Oh, Ringo, du meintest das aber persönlich, aus deiner Sicht, nicht aus Adrians Sicht, oder? Dass du das schlimmer fandest mit dem Kind als mit der Katze.
Ja, ja, das ist aus meiner persönlichen, privaten Sicht.
Ja,
ja, ja, das ist natürlich was anderes. Klar, also ich habe das im Spiel so wahrgenommen, so ein bisschen eher aus Adrians Perspektive, weil alles andere sind einfach so diese großen, spektakulären Szenen, mit denen das Spiel auch geworben hat. Ne? Ah, mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. Ah, mal gucken, wie schlimm jetzt der Nächste stirbt. Mhm. Aber wie gesagt, die Dinge, die Adrian selbst widerfahren, die nicht nur Flashbacks sind, das ging mich persönlich mehr an, weil es einfach Adrian selbst widerfährt. Und das sage ich nicht nur als Katzenliebhaber. Wenn man aus der Krypta wieder rausgeht, kann man nochmal direkt in den Theatersaal. Und da steht beim Treppenaufgang neben der Bühne so ein Kinetoskop. Ihr kennt die Dinger ja noch, oder? Diese Holzpodeste, auf denen so ein kleines Fernglas-ähnliches Guckloch angebracht ist, wo man dann reinguckt und darin einen kurzen Stummfilm anschauen kann?
Bioshock Infinite hat mich da...
Wie bei Bioshock Infinite, genau, diese Guckboxen.
Das ist mein Referenzpunkt dafür.
Ja, passt ja, genau. Darin beginnt dann auch ein Stummfilm mit diesen Textkarten zwischendurch, kennt ihr ja. Mit einem Mann, der eine kurze Ansprache hält. Jetzt werden sie eine Performance erleben, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt. Adrian weicht plötzlich ein bisschen von dem Kasten zurück, denn plötzlich hört sie tatsächlich die Stimme des Mannes.
Which has never been attempted before.
Sie schaut wieder ins Kinetoskop und aus dem Stummfilm in Schwarz-Weiß wird zuerst ein Farbfilm mit Ton, so mit so einem typischen Filmrauschen drüber. Und dann wird daraus eine weitere Vision, ein weiterer lebendiger Flashback. Und Adrian erlebt die Ansprache praktisch live.
The incredible Carno will defy death. In this, his newest feat. Featuring the horrifying throne of terror.
Und nicht nur die Ansprache, anschließend auch Szenen auf der Bühne. Nicht als Zuschauerin im Publikum, sondern sie bekommt Einblicke der Bühnenvorbereitung, bevor sich der Vorhang öffnet. Marie, die ja mit Gaston das Komplott gegen Kano geschmiedet hat, kniet vor dem Folterstuhl und manipuliert offenbar den Mechanismus. Plötzlich wird sie von Kano am Kinn gepackt, der wohl etwas ahnt und natürlich wissen möchte, was zum Geier sie da macht.
What are you doing, Marie?
Why?
Und er sagt auch zu ihr, sie soll's bitte zugeben, dass sie was mit Gaston hat, denn er hat sie wohl letzte Nacht gesehen.
I saw you with him last night. Admit it, you're still seeing him, aren't you?
No, you're out of your mind.
Dann öffnet sich der Vorhang.
Ladies and gentlemen, the incredible Arno!
Kano setzt sich auf den Stuhl. beäugt allerdings Marie, wie sie ihm die Fußfesseln und Armfesseln anlegt. Man sieht die Wut in seinem Blick und er sagt ihr nochmal, dass sie es zugeben soll. Und Marie antwortet nur kalt, geh zur Hölle.
Go to hell.
Und setzt ihm die Maske auf, die er offenbar für diesen Trick immer verwendet. Hinter der Bühne steht Gaston, hat eine Fackel in der Hand und wartet offenbar schon auf seinen Einsatz. Er übergibt Marie die Fackel und Marie wedelt sie vorm Publikum, macht einen Knicks und das Publikum applaudiert erwartungsvoll. Dies ist wohl die Hauptattraktion des Abends. Marie setzt mit der Fackel Carnos Kopfbedeckung in Flammen. Der Stuhl dreht sich, während Carnos Kopf in Flammen steht und das Beil schwenkt über seinen Kopf. Durch die Flammen sieht er, wie Marie und Gaston abseits der Bühne stehen, in diesem kleinen Bereich, durch den man hinter die Bühne gelangt, und er sieht, wie Marie sich in die Arme von Gaston flüchtet. Dies ist der Moment, in dem Carlo sich eigentlich kunstvoll vom Stuhl befreit, aber da Marie den Mechanismus am Fußbereich des Stuhls mit einem Nagel manipuliert hat, kann er sich diesmal nicht befreien. Und das Beil kommt näher und näher und... erwischt ihn, er stirbt, man weiß nicht genau, ob er stirbt, denn genau wenn das Pendel seinen Kopf erreicht, ist die Vision vorbei und Adrian schreckt zurück vom Automaten.
Ja, konntet ihr genau nachvollziehen, was Marie da gemacht hat, um diesen Entfesselungstrick zu versauen?
Absolut nicht.
Wie an einem Nagel ist sie ein bisschen am Rumfingern und auf einmal kann er sich nicht mehr befreien.
Ich fand's auch seltsam, sie hat lediglich eine Fußfessel scheinbar ein bisschen manipuliert, aber er hätte sich ja noch anders befreien können. Zudem habe ich eine Frage. Gaston hat ihr ja die Fackel überreicht. Er war ja ganz offensichtlich im Bühnenbereich anwesend. Ist er ein Bühnenarbeiter? Ist er ein Gehilfe?
Ja, das habe ich auch gedacht. Er muss ja irgendwie damit arbeiten, ne?
Ja, Carno hat sich jetzt nicht gestört gefühlt von diesem Mann, der da steht mit der Fackel.
Gaston ist auch so ein Magiername, oder? So der fabulöse Gaston. Vielleicht war das so ein kleiner Apprentice, so ein kleiner Lehrling vom Carno sogar. Und er wollte auch groß werden. Und hat sich in die Marie verknallt und die beiden haben sich dann dafür entschieden, wir müssen diesen Carno loswerden.
Ja, Lehrling, siehst du? Guter Ansatz.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass der entweder so eine Bühnenhilfe war oder tatsächlich so ein Gehilfe, so ein Lehrling in der Show. Mhm. Allerdings abseits. Und der ist auch nicht irgendwie gekleidet wie ein Teil der Show, so irgendwie so fabulous wie Marie in ihrem tollen, wo sie auch einen Knicks mitmacht, bevor sie ihn in Flammen setzt. Sondern der hat einfach nur ein weißes Bauernhemd an, sozusagen. Ihr kennt das ja, wo oben so ein V-Ausschnitt ist, der mit so zwei so Bändern zugebunden ist, also leicht mittelalterlich anmutend. Er wirkt nicht so, als wäre er Teil der Show. Mhm. Wahrscheinlich eher so diese Bühnenhilfe, die das Publikum eigentlich nicht zu sehen bekommt.
Ja. Genau. Das Phantasmagoria Wiki sagt, dass Gaston ein Acting Prop Händler in his Magic Act ist.
Ah.
Natürlich, er ist ein Roadie.
Ah, nett. Okay, also er kümmert sich um die ganzen Props. Was ist Props nochmal in Deutsch?
Requisiten.
Genau.
Danke, genau. Und genau, da wo vorhin Gaston stand, da gehen wir jetzt entlang oder ungefähr entlang. Nämlich, wir gehen an der Bühne nochmal vorbei, nochmal in den Umkleidebereich. Und ja, wir wissen, Phantasmagoria ist der Spiegel-Cam-Simulator. Und Adrian setzt sich natürlich, weil der Spieler das so will, davor und will eigentlich ihre Haare kämmen. Doch plötzlich erscheint ihr diesmal der halb verbrannte Sultan, Carno. Adrian blickt sich erschrocken um, weil sie denkt, dass er hinter ihr steht, aber da ist natürlich nichts. Sie sieht dann noch eine kurze Erscheinung von so einer hochgehenden Flamme, aber das war's dann auch und sie verlässt den Spiegel wieder.
So, nach dieser Szene bin ich dann direkt in Maries Schlafzimmer gegangen. Dort kann man eine weitere Sequenz beobachten, wenn man wieder mit dem Spiegel interagiert. Das ist ein kleinerer Spiegel an einem kleinen Schminktisch. Und wir sehen dann eben zum zweiten Mal Sultans verbranntes Gesicht, umringt von einem Meer aus Flammen. Der Raum erfüllt sich mit Sultans Herzschlag, seinem wütenden Herzschlag. Er stiert auch hasserfüllt aus dem Spiegel in die hintere Ecke des Raumes, denn dort stehen Marie und Gaston. Sie küssen sich überschwänglich und verabschieden sich dann aber kurzerhand voneinander.
Das fand ich ein bisschen seltsam. Die küssen sich? Wir treffen uns an der Treppe oder sowas? Bitte bleib nicht so lange weg.
I'll see you downstairs in a few minutes, darling.
Don't be long, Angel.
Und was macht Gaston? Oh, das ist ein Buch auf dem Tisch. Oh, ich schlag das mal auf. Oh, okay, cool, ein Buch. Ich setze mich mal in die Ecke und lese. Warum ist er nicht direkt wieder mit ihr mitgegangen?
Die möchte sich frisch machen.
Aber was hat denn der groß zu tun? Warum setzt er sich mit dem Buch in die Ecke? was er scheinbar irgendwie völlig zufällig da sieht. Oh, ein Buch. Ja, ich blätter mal drin rum und setze mich hier auf den Stuhl. Anstatt wirklich mit ihm mitzugehen. Das fand ich sehr unsinnig. Denn was passiert als nächstes, Ringo?
Ja, wie du schon sagst, Gaston setzt sich in eine Ecke. Ich fand es auch sehr befremdlich. Fängt an, dieses Buch konzentriert zu lesen. Und hinter ihm öffnet sich eine der vielen Geheimtüren. Und der völlig verbrannte Sultan, also mit dem verbrannten Gesicht, kommt heraus, schnappt sich Gaston und zieht ihn in den Geheimgang rein.
Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr irgendwo sitzt und ihr seht nur im Augenwinkel vielleicht eine kleine Spinne irgendwo an der weißen Wand oder so, dann seht ihr die. Auch wenn ihr ein Buch aufhabt, das sieht man im Augenwinkel. Man nimmt was wahr, da ist irgendwie ein schwarzer Punkt. Da öffnet sich eine Schiebetür nach oben sozusagen, so eine Geheimtür, die ungefähr viermal so groß ist wie Gaston selbst, direkt an seinem Knie sozusagen. Und er merkt nicht, oh, so gebannt vom Buch, auch dieses der Tür, kriegt er nicht mit, absolut nicht. Und dann wird er auch vollkommen zurecht da reingezogen, weil sorry, also... Ich fand diese ganze Szene sehr komisch. Fabi, erzähl mal. Mich würde wirklich interessieren, was du dazu sagst.
Da habe ich mir beim Spielen gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Für mich war dann eher der Aha-Moment, dass dann die Leiche, die wir im Sarg von Soltan gefunden haben, tatsächlich nicht Soltan ist, sondern dass es Gaston ist. Das war für mich der Schlüsselmoment, wo bei mir dann der Groschen gefallen ist. Ah ja, das ist dann also nicht Soltan da unten. Ich habe mir über diese Entführungsszene gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil das Spiel ja so ein paar kleinere Logiklücken hat, die einfach der Erzählweise geschuldet sind.
Ja.
Ich habe das im Spiel ein bisschen verziehen.
Ach Fabian, hier ist bei dir schon der Groschen gefallen, dass Gaston unten in der Krypta liegt.
Das wollte ich auch gerade wissen.
Naja, weil er ja quasi entführt wurde und wir ja im Vorfeld schon unten diesen Leichnam gesehen haben. Und da haben wir schon festgestellt, das kann nicht passen, weil Soltan nie Angel genannt wurde.
Ja, ich habe es erst mitbekommen, als es mir direkt auf dem Präsentierteller überreicht wurde, diese Information.
Ich auch.
Also hier bei mir noch nicht.
Mhm. Ja, wir sind zu doof dafür, Ringo.
Ja, absolut.
Aber ich konnte diese Szene auch vergeben. Das war einfach, das passte zu Phantasmagoria. Diese kleinen Ungereimtheiten haben mich jetzt nicht gestört hier.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Wenn die Szene vorbei ist, verlassen wir den Raum und hören noch die geisterhafte Stimme von Marie, die nach Gaston ruft, der sich natürlich nicht mehr meldet.
Gaston? Gaston?
Nach dieser Szene bin ich direkt wieder in die Scheune gegangen und dort sehen wir Harriet, die sich ertappt fühlt, da sie offenbar ihre Sachen packt.
Harriet?
Oh, I see you called us.
Where are you going?
Can't you see? We're leaving. We're getting the hell out of here.
Adrian fragt natürlich warum, denn Harriet brauchte doch einen Job.
But I thought you needed a job and a place to stay.
Well.
Und dann offenbart Harriet ihr, dass sie Adrians Hubby, also ihren Husband, also ihren Ehemann, also Don, letzte Nacht getroffen hat. Und der hat Cyrus und ihr wohl eindringlich damit gedroht, sie an den Dachbalken aufzuhängen. Außerdem spürt sie ganz deutlich die Anwesenheit des Bösen und will dringend hier weg. Und Cyrus nimmt sie selbstverständlich mit.
I didn't want to say anything, but now that you're here, I saw your hubby last night. And, well, he threatened my boy and me. Said that if me and Cyrus didn't leave, we'd be hanging from the rafters. And I believed him. I saw the look in his eyes. There's something real bad around here. And I can't explain it, but it exists.
What exists?
Evil. And if you had any sense, young lady, you'd leave too.
Ja, genau. Adrian wendet sich auch nochmal kurz an Cyrus und fragt ihn, ob er das auch will. Aber bevor er antworten kann, unterbricht ihn Harriet und sagt, pack deine Sachen, wir gehen.
Ja, und wir gehen auch. Wohin nämlich, Fabi?
Wir begeben uns nach Nipperwomsted und ehrlich gesagt war ich hier an einem Punkt beim Durchspielen, bei dem ich gar nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Hab dann einfach so ein bisschen per Ausschlussverfahren alle Hotspots in Nipperwomsted abgeklappert und ich habe mit dem Antiquitätenladen begonnen. Wir erinnern uns, es war die sehr nette Dame, die uns dort empfangen hat, die auch offensichtlich ein Fan von unseren Werken ist. Ich glaube, hier wurde das Spiel nicht gut gepolished an diesem Moment, denn man kann die Dame mehrfach ansprechen und wir haben mehrfach einen Begrüßungsdialog, als hätten sie sich nicht gesehen vorher oder als hätten sie eben nicht vor einer Minute miteinander gesprochen, und das war ein bisschen unweigerlich komisch.
Ja, das ist auch was mir vorher schon mal aufgefallen ist. Ne? Die setzt sich immer wieder hin an ihren Tisch da, die Verkäuferin, und immer wenn man die anspricht, immer wieder, oh, hi Adrian, jedes Mal von vorne. So, ich hatte komplett aus dem Gedächtnis gestrichen, dass du hier noch im Laden stehst. Was machst du denn hier?
Wir kommen rein mit, oh, schön, Adrian, dass du wieder da bist. Du warst so lange nicht da. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Und dann überreicht sie uns ein Buch, beziehungsweise sie hält es uns hin. Und zwar handelt es sich da um ein Album mit Zeitschriftenartikeln rund um den Ort. Schau doch mal rein, du hast doch gefragt, ob es irgendwas zu Kano oder auch eurem Haus gibt. Wenn mal irgendwas in der Zeitung gestanden hat, dann wird es hier drin eventuell zu finden sein. Das hat meine Großmutter angelegt und die hat da Zeitungsartikel gesammelt.
Und wir dürfen das Buch nicht mitnehmen. Sie legt uns das auf den Tisch dorthin. Wir können es dort ansehen, aber bloß nicht mitnehmen und in Ruhe zu Hause ansehen, sagt sie. Mhm. Denn das ist anscheinend ein wichtiges Sammelstück für sie. Ja, das fand ich ganz witzig.
Ja.
Aber gut, das ist ein interessanter Zeitungsartikel. Und zwar geht es da immer um Kano. Das ist tatsächlich so ein Kano-Sammlungsbuch. Mhm. Und dann steht da drin zum Beispiel, dass Kano in einem Waisenhaus eine Vorführung gehalten hat. Da steht drin, dass Sophia, seine Tochter, tot in diesem Fischteich aufgefunden wurde. Oder dass Kanos vierte Frau Regina dann gestorben ist, als sie am Essen erstickt ist. Das sind natürlich die offiziellen Stories, nicht die Stories, die wir jetzt kennen. Sondern so ist es halt tatsächlich rübergekommen für die anderen.
Die Unfälle.
Ja, genau, richtig, die mysteriösen Unfälle. Die dritte Frau, Leonora, soll anscheinend einfach die Treppe runtergefallen sein. Mhm, na gut. Es steht auch, dass er sich scheiden lassen hat von seinen ersten beiden Frauen.
Ja.
Was ganz interessant ist, von Hortensia und Victoria. Aha.
Was quasi das Indiz dafür ist, dass es für die keine Särge gibt in der Krypta.
Richtig.
Dass die verschwunden sind. Und die sind ja quasi nicht verschwunden, sondern die sind ja an anderen Orten bestattet. Darf man das so sagen in dem Zusammenhang?
Ja, natürlich.
Nämlich im Blumenkübel und im Weinfass.
Genau. Es steht dann auch in einem weiteren Artikel drin, dass Kano bei seiner letzten Show fast gestorben ist. Also wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo wir echt eins und eins immer schön zusammenzählen können. Mhm. Wir haben ja schon viele Indizien dafür bekommen, was dort geschehen ist. Aber jetzt kriegen wir es auch mal wirklich schwarz auf weiß. Und er ist anscheinend, das ist der nächste Artikel dann, aus dem Krankenhaus geflohen, hat da die Nachtkrankenschwester umgebracht auf der Flucht. Mhm. Und dass er dann anscheinend Gaston und Marie umgebracht hat und dass ihre Körper falsch identifiziert wurden. Und dort steht dann auch, dass Gaston in Kanos Grab liegt. Und dass Gaston selbst als vermisst geglaubt wurde. Mhm. Also sehr interessant. Natürlich, ja. Gaston hat nie ein Grab bekommen, denn wir wissen ja nicht, wo er gelandet ist.
Ja. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Wie war das jetzt hier mit dem heiligen Gegenstand? Wie ist sie darauf gekommen?
Ja, den können wir uns ja schon seit dem ersten Tag quasi ansehen.
Ja.
Dass da dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das kosten sollte, aber es war recht teuer. Das konnten wir uns nicht leisten, das zu kaufen. Es war so eine Art Kruzifix. Und sie sagt halt, ja, sie hätte Interesse an anderen dieser okkulten Gegenstände, sage ich mal. Und ich glaube, sie erwähnt auch ein wenig, sie würde tauschen.
Ja.
Aber wir haben halt nichts zum Tauschen gehabt bisher und haben natürlich auch keinen guten Grund gehabt, warum wir überhaupt einen heiligen Gegenstand brauchen bis jetzt. Mhm.
Was wir aber haben, ist eine Brosche, die wir gefunden haben im Anwesen. Mhm. Und von dieser Brosche ist die Antiquitätenhändlerin sehr angetan und ist bereit, mit uns Brosche gegen Kruzifix zu tauschen.
Ja, genau. Ich wusste nicht, ob man das jetzt schon machen kann oder ob wir erst den guten alten Malcolm besuchen müssen, damit wir das machen dürfen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall kriegen wir jetzt dieses Kruzifix, dieses heilige Symbol.
Naja, also man kann es jetzt schon eintauschen, obwohl Adrian auch an diesem Punkt noch nicht weiß, dass sie einen heiligen Gegenstand benötigt.
Mhm. Ja, man bekommt das, wenn man mehrfach mit der Antiquitätenhändlerin spricht, dann kommt das nämlich plötzlich, dass sie diesen heiligen Gegenstand sucht. Und das war für mich so, okay, woher, wie kommt das jetzt? Wir erfahren das durch Malcolm. Mhm. Das war, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich den in Anführungsstrichen falschen Weg genommen, nämlich erst zur Antiquitätenhändlerin und dann zu Malcolm. Aber es ist im Prinzip egal für den Spielfortschritt, wie rum man es macht. Aber Malcolm ist ja der andere Hotspot, in dem man noch gehen kann in Nipper Wormstead.
Genau, und diesen besuchen wir jetzt. Wir klopfen an die Tür. Seine überaus unfreundliche Schwester Ethel öffnet uns.
Yes, what do you want?
Das Foto von Kano und Malcolm, das wir in seinem Schrank hinter der Bühne gefunden haben, das ist unsere Eintrittskarte.
Here, I wanted to give Malcolm this old photo. I found it at the Carnavash Estate.
Mm-hmm.
It's a photo of Malcolm and Carno. See what's written on the back? See Malcolm as a young boy. Please, you've got to let me in to see Malcolm. It's important.
Edel geht nochmal kurz rein, zeigt das Foto wahrscheinlich Malcolm und erlaubt dann Adrian mit Malcolm zu sprechen.
Just a minute. Malcolm will see you now.
Genau, wir dürfen rein, wir dürfen eintreten und dann setzt eine Videosequenz ein, wie Ethel vorgeht. Wir sehen dieses Zimmer, das im Vorfeld nur mal angedeutet wurde, mit dem großen Ohrensessel vor dem Kamin, jetzt aus einer anderen Perspektive, nämlich jetzt seitlich abgebildet. Also der Kamin ist am rechten Bildschirmrand, der Ohrensessel seitlich in der Mitte und wir sehen das ein Fenster im Hintergrund. Und das ganze Zimmer ist immer noch sehr dunkel dafür, dass es am helllichten Tag ist. Und Ethel kommt und stellt sich in die finstere Ecke und brüllt so ein bisschen in die Finsternis. Sie ist da, Malcolm! Und
she is here, Malcolm!
Am Anfang dachte ich so, okay, vielleicht ist er in einem anderen Raum, aber tatsächlich rollt Malcolm mit seinem ganz alten, antiken Rollstuhl aus der Finsternis heraus und wir haben die Gelegenheit, mit Malcolm zu sprechen.
Und diese Gelegenheit werden wir auch wahrnehmen im nächsten und damit letzten Teil unserer Phantasmagoria-Folge. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Zeit mit uns und freuen uns, euch auch bei Teil 4, dem Finale, wieder begrüßen zu dürfen. Also, bis in 2 Wochen, Leute. Ciao, ciao.